Herzlich willkommen zurück. Dieses Mal wieder mit einem Special bei Schwartigmüt. Fußballfrei Schnauze mit Marek und Max. Wir freuen uns heute, unseren Vizepräsidenten vom 1. FC Köln bei uns zu haben. Lieber Carsten Wettisch, hallo.
Jawohl. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite, Folge 62, ein Spezial, wie der Max so schön angekündigt hat, Dr. Carsten Wettig, herzlich willkommen. Ich betone das Doktor immer gerne, weil ich finde, Leute haben sich das verdient über harte Arbeit, ja, wenigstens diese zwei Buchstaben in einem Punkt. Deswegen herzlich willkommen mit offizieller Begrüßung.
Vielen Dank für die Einladung. Doktor können wir gerne weglassen, auch gerne duzen und freue mich sehr, heute Abend hier zu sein, ein bisschen nach der Saison entspannt mit euch zu plaudern über all die Themen, die euch bewegen, die mich bewegen, in so ein gutes Gelingen uns.
Ich glaube, da bist du bei uns auch genau richtig, um einfach mal die Saison in Ruhe ausklingen zu lassen.
Ich wollte gerade sagen, habe ich direkt mal Glück gehabt, dass ich nicht in den ersten Fauxpas reinlaufe, ne, mit dem Doktor. Es tut mir leid, aber scheinbar danke, Carsten, dass du da so locker drauf bist.
Alles gut.
Ja, bombastische Saison. Wir können uns zurücklehnen. Mit entspannter Haltung auf jeden Fall dieses Gespräch führen. Erzähl uns vielleicht einfach mal aus deinen Augen, wie hast du einfach die letzten 34 Spiele miterlebt, beziehungsweise plus Pokal natürlich?
Ja, ich denke sehr positiv. Also wir, und auch speziell ich, denke immer noch zurück, ungefähr ein Jahr zurück, Kiel. Damals habe ich zuletzt noch mit dem Erich Rutemöller aus dem Team Sport dazu unterhalten. Wir sind damals zusammen nach Kiel geflogen, natürlich mit dem schwierigen Gefühl, 0-1 im Hinspiel. Hast dann schon irgendwo natürlich noch die Hoffnung oder Optimismus, weil du weißt, wer ist eigentlich die bessere Mannschaft, aber trotzdem 0-1 ist schwierig und dann haben wir dadurch ein sehr gutes Spiel dann ja am Ende ja noch die Klasse erhalten, aber so auf der letzten Rille, also war ja nicht nur Kiel, sondern ich rede mich auch Schalke, Tor Sally oder wegen angeblichem Foul Sally hat schon aberkannt und dann 85 Minuten zum Glück noch Bono reingemacht, also es war sehr knapp. Dann neue Saison unter schweren Vorzeichen aus wirtschaftlicher Sicht, man wusste auch weiterhin, zuschauermäßig wird schwierig werden, hat sich dann ja leider auch so bewahrheitet. Neuer Trainer, ein paar Veränderungen im Kader und dann ist es immer spannend zu sehen, wie es funktioniert. Und klar, insgesamt ist es ein bisschen wie ein Traum, kann man sagen. Ja, also dass man den Erfolg gehabt hat, aber es ist ja nicht nur der Erfolg, sondern ich denke, es ist eine hundertprozentige Identifikation mit der Mannschaft, mit dem Trainer, mit dem ganzen Drumherum, das ist eben schön zu sehen, auch der Fußball, der gespielt wird, ist, ich glaube, selbst wenn man nicht Fan vom 1. FC Köln ist, schön anzusehen, wenn dann noch der Erfolg dabei eintritt, wunderbar und soweit konnte man ein Stück weit auch genießen, dann irgendwann auch noch die Rückkehr der Fans, das merkt man, das ist noch ein ganz anderer Fußball, ich habe selbst erlebt, in der Corona-Zeit hatte ich ja den anfänglichen Genuss, weiter die Spiele anzuschauen, auch jetzt wieder waren ja ein paar Spiele dabei mit wenigen Zuschauern oder gar keinen Zuschauern und ist irgendwie notwendiges Übel, habe ich immer gesagt. Also notwendig, weil als wirtschaftlich erforderlich, aber übel, weil es wenig mit dem zu tun hat, wofür auch gerade der 1. FC Köln steht. Und ich denke, jeder, der die Rückkehr dann gesehen hat, mit den Fans, auch wieder Choreografien, die Derby-Siege, sicherlich als Highlight. Für mich persönlich war so Augsburg ein Highlight. Ich denke, das war so ein Klassiker eigentlich, wo du echt eine Chance hast, einen großen Schritt Richtung Europa zu machen und wenn man so in meiner Generation ist, seid noch ein bisschen jünger, aber dann war das eigentlich immer so die Phase, wo man dann, wenn man eine Chance hat, das nie geklappt hat.
Das
wenn du dann da echt souverän runterspielst, 4-1 und dann auch nach dem Spiel, das war wirklich diese halbe Stunde auch mit den Fans, das fand ich extrem gut. Insoweit sehr, sehr, sehr positiv. Zum Glück haben wir hinten raus dann eben auch noch die Conference League eben erreicht. Hätte ich selber nicht gedacht. Vor 5 Jahren haben wir schon mal Europa gemacht und ich weiß noch, ich habe da meine Tochter zu einem Spiel, die war damals, glaube ich, 4 mitgenommen, weil ich gedacht habe, wer weiß, ob die das noch erlebt. Das ist dass dann so schnell wiederkommt, ist sicherlich überraschend. Nehmen wir gerne mit. Insoweit war das, glaube ich, sportlich, aber auch emotional einfach eine super Saison.
Interessant, dieser Fakt, den du jetzt mit deiner Tochter genannt hast. Ich stand beim letzten Spiel in Belgrad damals im Block, als wir halt schon ausgeschieden waren und hab noch zu meinen Mitstreitern gesagt, so, das war's dann jetzt erstmal für 25 Jahre.
Genau,
aber war okay, wir haben es mitgenommen, wir haben es erlebt und dann habe ich mich ertappt, wie ich glaube beim Spiel gegen Bielefeld war es, glaube ich, bei mir dann, dass ich dann da stand und mich zu einem derselben Kollegen umgedreht habe und gesagt habe, Ey, vergiss bitte alles, was ich vor fünf Jahren gesagt habe. Ja. Verflucht der Fahrer nach Europa. Das war so meine Zusammenfassung nach dem Bielefeld-Spiel. Deswegen.
Aber so ging es uns ja allen, glaube ich. Also ich bin ja auch gefahren, weil ich dachte, das werde ich halt einfach nicht mehr erleben. Und kann mich noch an einen Disput mit meinem Vater erinnern. Da habe ich nämlich zu der Zeit kurz bei dem gearbeitet, in der Versicherungsbranche. Und dann sage ich nur, Papa, egal, ob ich Urlaub bekomme oder nicht, ich fahre auf jeden Fall dahin, das kommt nie wieder. Und der Papa sagt nur, warum bist du so? Also mein Vater meint nur, du hättest eh Urlaub bekommen, warum sagst du das so? Deswegen an der Stelle, sorry Papa, war sehr korrekt von dir.
Ja, Ende Conference League, hast du gesagt, haben wir jetzt, sag ich mal, unser Bonbon abgeholt. Warst du am Ende vielleicht auch so ein bisschen wehmütig, dass wir vielleicht nicht so diesen letzten Schritt noch gegangen sind? Weil ich sag mal so, ich habe vor dem Augsburg-Spiel gesagt, gewinnen wir in Augsburg, dann ziehen wir durch. Und dementsprechend war ich nach dem Wolfsburg-Spiel, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, aber sag mal, gemessen an meiner Erwartungshaltung vorm Spiel war es halt dann doch schon ein bisschen ernüchternd, obwohl man es ja sicher gepackt hatte.
Also im Endeffekt, ich glaube, gerade jetzt mit dem Abstand freut man sich da und ich denke auch, wenn man sich so die ganze Saison betrachtet, die 34 Spiele und guckt, wie die anderen Mannschaften gespielt haben, dann, glaube ich, sind wir da gelandet, wo der richtige Platz ist nach den 34 Spielen. Union war vielleicht dann auch ein Stück weit schon reifer und hat sich das dann verdient. Natürlich ist es so, nach dem Spiel gegen Wolfsburg waren alle ein bisschen enttäuscht. Aber ich glaube auch deshalb, weil die Leistung so großartig war. Und ich glaube, das Spiel, das ist eben Fußball, da spielst du fünfmal, viermal gewinnst du. Und Fußball, das ist aber eben auch Sport, da kannst du die viel bessere Mannschaft sein und verlierst dann mal, wenn du nachher Statistiken anschaust, wir sind, glaube ich, 5 Kilometer mehr gelaufen, hatten irgendwie doppelt so viele Torschüsse, Chance, also ich habe so gelesen, ich glaube, mit diesem Chancenplus hat noch nie eine Mannschaft verloren oder seit 20 Jahren nicht mehr. Hast da ein Stück weit einfach auch Pech gehabt, ne? Bei den Chancen, dass sie nicht reingehen. Torhüter sehr gut. Und klar, da bist du vielleicht ein Stück weit in dem Moment dann enttäuscht, aber ich glaube, über die ganze Saison passt das und ist es eben extrem gut.
Ja, das sowieso. Also
in dem Spiel war sogar noch der Ersatztorhüter von Wolfsburg drin. Ich weiß es gerade nicht mehr, wie er heißt. Und der hatte ein Spiel seines Lebens auf jeden Fall. Also das stimmt. Das muss ich auch mit Abstand sagen. Also das ist ein guter Punkt, den du da sagst. Ich bin eigentlich das Spiel von Wolfsburg nochmal sehr. Das war wirklich, abgesehen von der Torausbeute, einer unserer besten Spiele. Also sag mal Top 5, sag ich jetzt mal. Ah gut, aber wir haben 4 Derbys gut gespielt. Naja gut, sagen wir mal Top 7. Aber Fakt ist, das ist in der Nachbetrachtung ganz klar. Das Spiel war richtig gut und die Mannschaft wollte unbedingt den nächsten Schritt machen. Ja, manchmal hat es so wirklich Pech.
Ja, ist einfach so.
Das war einfach nur Pech. Ja. In Stuttgart hätten wir vielleicht ein bisschen was auch besser machen können, aber da war die ganze Vorgeschichte dann auch anders. Stuttgart kann sich noch direkt retten und dann kommt irgendwann die Nachricht, dass Dortmund ja doch noch Dortmund ist und gegen Hertha gewinnen kann. Und dann ging es ja da so ab. Also das ist ja dann auch logisch. Ja. Das ist ja dann ein Momentum, das kannst du gar nicht mehr stoppen.
Ja.
Fast nicht mehr stoppen.
Ja, ich sag mal so, vom Stuttgart-Spiel war, ich weiß jetzt nicht, wie es so im Verein ausgesehen hat, wurde der Druck noch sehr, sehr hoch gehalten, weil man sich gesagt hat, von wegen, wir können den letzten Schritt noch gehen, oder war es so ein bisschen im Verein, dass man auch angemerkt hat nach dem Wolfsburg-Spiel?
Nee, die sportliche Leitung war da auch Trainer und Mannschaft ganz klar, deshalb ist sie auch nicht zum Feiern rausgekommen, weil sie gesagt hat, es geht nur um was, die wäre im Zweifel auch beim Sieg nicht rausgekommen. Und das ist so, aber klar, da auf der einen Seite kämpft eine Mannschaft, die ums Überleben kämpft, die auch ein Momentum dann durch das Spiel vorher da, wo sie, glaube ich, gegen Bayern haben so voll gespielt.
Genau, 2-2, unentschieden
gespielt. Auch 2-2, genau, stimmt.
2-2 auf ihrer Seite haben. Und dann war es ja sogar, sie hatten halt die viel besseren Chancen, haben am Ende noch verdient gewonnen, aber trotzdem war es ja in der zweiten Halbzeit sogar so auf der, also hätten wir auch noch 2-1 machen können. Ich meine, Lempele relativ frei, Kopfball, ganze 2-1 machen, dann kommen die nicht mehr zurück. In der letzten Minute gehe ich davon aus, weiß ich jetzt gar nicht, wusste die Mannschaft auch, dass Union da noch das Tor geschossen hat und sowieso nichts mehr gegangen. Das ist vielleicht auch ganz gut für das Gemüt, dass Union da gewonnen hat.
Ja, absolut.
Hätten jetzt unentschieden gespielt, wenn man vielleicht denkt, hätte man oder so. So ist es perfekt.
Ja.
Und ich glaube, siebter Platz ist sensationell und die Mannschaften davor haben ein Stück weit einfach auch besser gespielt und das haben auch ganz andere Voraussetzungen.
Ja, vor allem nicht nur der siebte Platz, sondern die Punkteausbeute. Ich habe in einer der letzten Folge zu Marek gesagt, wir haben von 34 Spielen 14 gewonnen und 10 verloren. Das ist so, ich weiß gar nicht, das ist, da muss ich grinsen und lachen und das freut mich einfach, weil ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal der Fall war. Also wahrscheinlich noch nie so richtig, während ich ins Stadion gehe. Das ist einfach ein geiles Gefühl. Ich rede nicht von der Zweitligasaison, ich rede von der Bundesliga-Saison mit 14 Siegen. Und das ist einfach, und die Art und Weise, weil du einfach sagst, das ist gerade erst der Anfang. Wir starten gerade erst mit Baumgart und der ganzen Philosophie. Also nicht nur Baumgart, da gehört das ganze Team ja auch zu, wie auch du und dein Team und die neuen Geschäftsführer. Aber wir sind ja gerade erst am Anfang. Und da freut man sich als Fan schon richtig drauf. Also das kann in alle Richtungen gehen. Wir kommen nachher natürlich auch noch zum Punkt, wo wir vielleicht ein bisschen Sorge haben, aber dazu später mehr.
Ja, ich glaube generell, um das nochmal so zusammenfassend zu bringen, du hast am Anfang ja auch den springenden Punkt genannt. Letztes Jahr fast abgesoffen, dieses Jahr mehr als das rausgeholt, was man sich, glaube ich, erträumt und erhofft hat. Deswegen, ja, also ihr habt es geschafft, auf jeden Fall uns beide sehr, sehr glücklich zu machen. Also ich glaube, auch unsere Sendungen waren sehr, sehr positiv einfach über die letzten 34 Spiele. Deswegen, geile Zeit auf jeden Fall. Kommen wir dann vielleicht, um geile Zeiten zu erleben, braucht man ja auch manchmal vielleicht ein bisschen holprige Zeiten. Bevor wir, jetzt sag ich mal, explizit zu dieser Wahlzeit kommen und als du in den Vorstand aufgerückt bist, bist ja heißblütiger FC-Fan, wie wir alle wissen, seit 2013 auch im Mitgliederrat. Und vielleicht auch mal für die Leute da draußen so eine Motivation noch raus, irgendwie mal mit rauszugeben. Es gibt so viele Menschen, die den FC lieben, diskutieren und auch irgendwie mitleben wollen. Sag du uns doch vielleicht mal, was waren 2013 deine Beweggründe, überhaupt in den Mitgliederrat zu gehen?
Genau, es war eigentlich so, dass ich bin ja im normalen Leben Anwalt im Gesellschaftsrecht. Das heißt, ich habe viel zu tun mit Gesellschaftsrecht, auch mit Vereinsrecht, auch mit Strukturen. Berate relativ viele, gerade auch Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte. Und wie das so ist, wenn man Jurist ist, interessiert man sich so auch für diese Strukturen im Club. Das heißt, so auch in den Jahren davor hat mich schon immer nicht nur interessiert, wie spielt der FC jetzt auf dem Platz. Das steht natürlich als Fan im Vordergrund, sondern auch, wie sind so die Strukturen. Und habe so gedacht, das funktioniert besser. Und das Zweite ist, man kann aus dem FC mehr rausholen. Am Ende des Tages, ich bin 79 geboren, das heißt, als Kind habe ich super Zeiten erlebt und dann ging es gefühlt ja nur noch bergab. Und ich glaube, dass man mehr rausholen kann. Und wie das so ist, das kann man dann immer reden. Aber ich bin dann jemand, der auch sagt, na gut, wenn ich glaube, ich kann es besser machen, dann mache ich es doch mal. So kam die Idee und dann war das ja vorher, ist ja die neue Satzung vorgestellt worden. Da gab es eine Satzungsrunde, da hatte ich schon mal überlegt, bei der Ausschreibung mitzumachen, wollte aber bewusst jetzt nicht was rein Juristisches machen. Und dann war ich mit meiner Frau und unsere Tochter hatte so mal 2 Monate nach deren Geburt, als sie ein halbes Jahr alt war, mit dem Wohnmobil irgendwie zum Nordkap gefahren. Und irgendwo da hab ich es dann irgendwie gelesen und eher so bei einer Weinlaune abends oder Bierlaune. Meine Frau und ich dann irgendwie sagte zu mir, das wäre das Richtige für dich. Und so war das so. Dann habe ich gedacht, sammelst mal die 100 Unterschriften, stellt sich zur Wahl und bin dann gewählt worden. So kam das und dann ist so eins zum anderen gekommen. Also ich hatte da keinen Plan, dass ich heute hier sitze und irgendwie Vizepräsident sein bin. Im Gegenteil, hat immer gesagt, irgendwie Mitglied finde ich super, Vorstand will ich gar nicht. Und dann hat sich das so entwickelt eben. Nach 2 Jahren ist dann der damalige stellvertretende Vorsitzende aus beruflichen Gründen aufgehört. Dann bin ich Stellvertreter geworden, darüber war ich im gemeinsamen Ausschuss. Fand das auch sehr spannend, weil gerade da so die wirtschaftlichen strukturellen Themen mitentschieden werden. Mhm. Eben. Und das war so das, was mich auch interessiert hat und wo ich auch sagen würde, da habe ich so eine Kompetenz, wo ich jetzt glaube, dem FC helfen zu können. Und dann kam es die ganzen Themen, wo wir vielleicht gleich noch zu kommen, so, wo sich das dann immer weiter entwickelt hat, aber war so kein richtiger Plan hinter. Aber die Idee dahinter war, also ein Stück weit war es tatsächlich so Bierlaune, aber ansonsten, das kann man besser machen. Und und das Bessermachen hat dann nicht nur damit zu tun auf dem Platz, weil da kann ich keine große Kompetenz einbringen, sondern mit den richtigen Strukturen und richtigen Leuten wirst du auch auf dem Platz dauerhaft mehr Erfolg haben.
Wobei, du hast jetzt 2 Jahre für den FC gespielt.
Naja. Das hat aber nicht ganz gereicht, aber stimmt, in der END-Jugend, wobei das einfach tolle Erlebnisse waren damals. Ich erinnere mich dann irgendwie, gab es noch diese Vorspiele damals im Stadion. Ja, genau, da ging vor den Derbys und so, das war schön. Ich erinnere mich irgendwie noch, das war damals noch der UEFA-Pokal, irgendwie Viertelfinale gegen Spartak Moskau, irgendwie Luftballon steigen lassen. Also das ist eine schöne Kindheitserinnerung. Für ganz oben hat es leider nicht erreicht, habe ich auch relativ früh auch erkannt und anderes dann gemacht.
Ja. Aber da fällt mir doch jetzt spontan mal was ein. Kann man so ein Spiel nicht mal, muss ja nicht jedes Heimspiel sein, aber kann man sowas nicht mehr so highlightmäßig zurückholen?
Das da für die Kleinen,
aber
nur für die Kleinen.
Genau, aber jetzt auch überlegt, ich glaube, das Rahmenprogramm hat sich halt so ein bisschen geändert. Ja. Ne? Das heißt, die Mannschaft bereitet sich vor, du hast dann da verschiedene Sachen, die haben Sorgen wegen des Rasens und so. Ne? Also könnte man irgendwie nochmal überlegen, aber ich glaube,
sollen wir eine Petition starten?
Mach das.
So eine Oldschool-Petition. Ja. Back to the roots.
Ja, Oldschool wäre dann aber, wir laufen dann jetzt mit Stift und Zettel von Haustür zu Haustür. Wir machen das nicht online. Das wäre ja Oldschool.
Gut. Oldschool Klinkenputzen. Ne? Okay. Ja, aber das ist auf jeden Fall mal eine Idee, die wir mitten in die Sommerpause nehmen sollten.
Ja.
Genau. Ja, dann würde ich mal, sag ich mal, auf den turbulenteren Part wechseln. ja. Du hast jetzt gerade uns schon verraten, es war jetzt nicht auf Anhieb deine Vision, irgendwann mal im Vorstand zu sitzen, dass du jetzt eingesetzt hast und gesagt hast, das is it. Nichtsdestotrotz warst du ja dann irgendwann Mitglied als Vorsitzender und wusstest ja darüber Bescheid, dass wenn mal was im Vorstand passiert, bin ich der Nächste. Oder? Weil war ja so, oder dass du zumindest mit in den Fokus mit reingerätst, dass du oder die Position damit einnehmen kannst.
Also klar war irgendwie, wenn was passiert, dann würde es im Zweifel Stefan Müller-Römer oder ich dann machen, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, also es wäre ja andersrum. Ich habe ja, bin ja deshalb, ich war ja stellvertretender Vorsitzender, dann ist ja Stefan in den Vorstand aufgerückt, als der Werner Spinner zurückgetreten ist. Dadurch bin ich dann Vorsitzender gewesen, habe das dann das neue Vorstandsteam dann am Ende federführend ausgesucht. Wir hatten ja so eine Findungskommission mit vier Leuten, die am Anfang eben Stefan geführt hat. Dann ist er nach oben gegangen, konnte das dann nicht mehr machen, dann habe ich es gemacht. Aber an sich dachte ich, das war ja auch eine intensive Zeit, auch eine zeitintensive Zeit, auch eine emotional intensive Zeit. Und dachte eigentlich dann nach der Mitgliederversammlung, ich glaube, die war so im September, bin zu meiner Frau gesagt, super, jetzt hast du wieder mehr Zeit, jetzt läuft das und hast der Mitglied automatisch auch weniger zu tun, wenn es oben mehr läuft. Stefan kommt zurück. Und dass das dann irgendwie nach 100 Tagen mit dem Rücktritt von Jürgen Sieger dann anders gelaufen ist, habe ich tatsächlich überhaupt nicht in Betracht gezogen. Also insofern war da jetzt nicht für mich die Idee, da könnte es in meinem Vorstand landen. Das kam dann erst dann in dem Moment, als das dann vor der Tür stand. Ne?
Ja gut, wenn einer nach 100 Tagen hinschmeißt, dann ist das auf jeden Fall auch nicht planmäßig, glaube ich.
Nee, genau. Absolut. Also. Und war jetzt auch nicht absehbar vorher. Also ja. Insoweit war da auch da kein Plan, sondern ist dann aus der Situation irgendwie raus erstanden. Ne?
Okay. Dafür, also Props irgendwo auf jeden Fall auch von unserer Seite dafür, weil ich glaube, gerade in so einem lebhaften Verein wie beim FC, gerade zu den Zeiten, als es jetzt noch nicht so lief, wie es jetzt die letzten 34 Spiele lief, es war ja generell eine Unruhe im Verein drin, auf allen Ebenen. Wie hast du die Zeit, sag ich mal, generell auch rund um diese Wahl mitbekommen, als es dann auch teilweise auch persönlich wurde?
Genau, es war eine schwierige Zeit, dass begann ja schon vorher, also ich meine, du hattest halt dann ein gewisses Gegeneinander von Vorstand und Mitgliederrat. Das ist natürlich schwierig, wenn die beiden wichtigsten Gremien irgendwie im Verein, also der Vorstand und der Mitgliederrat als Aufsichtsrat irgendwie nicht miteinander können. Dann ist der Werner Spinner zurückgetreten, ja im Streit mit dem Geschäftsführer Sport, mit seinen Mitkollegen. Dann ist der Stefan raufgerückt. Die drei waren natürlich jetzt auch kein harmonisches Team. Das war schon schwierig und das hat es auch keinen großen Spaß gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Am Ende bleibst du, dann machst du es halt trotzdem weiter, weil du irgendwie eine Verantwortung deinem eigenen Verein gegen verspürst, aber jetzt war nicht vergnügungssteuerpflichtig.
Sehr gut ausgedrückt.
Ja, wie viel Nerven man da reinstecken muss.
Ja, also ich meine, es ist alles Freizeit, ne? Weil damals auch, also mit kriegst du ja kein Geld und steckst sehr viel Zeit rein und es ist eher frustrierend. Und klar, dann war es so, wir haben dann ja sozusagen ein neues Vorstandsteam nominiert und das ist dann jetzt auch nicht. Ist ja nicht besonders freundlich dann, oder war kein vernünftiger Übergang, das ist eben so, ne? Die beiden Vizepräsidenten sind dann da ja mit so einem großen Knall auch auf der Mitgliederversammlung abgetreten, fand ich schade. Haben relativ viel auch Energie reingesteckt, dass es anders läuft, aber du kannst es auch nicht so richtig ändern, aber es macht natürlich dem neuen Vorstand, wo ich ja noch nicht Teil war, von natürlich das Leben extrem schwer und führte zu einem schwierigen Übergang und dann kam ja relativ schnell auch der sportliche Misserfolg dazu. Das ist klar, macht es dann auch schwieriger. Also ich weiß selber, dass ich saß dann hatte meinen Bruder mit und dann haben wir dann 0-3 verloren. Und da wusste ich, dass ich, dass Jürgen Sieger zurücktritt und ich in den Vorstand aufrückte und sagte zu meinem Bruder, ach du Scheiße. Das gefühlt bist du eigentlich wie bei dem letzten Abstieg, bist du ja schon nach der Hinrunde irgendwie abgestiegen. Ne? Das war ja eine Phase, also nach dem 0-3 bei Union dachtest du, boah, du hast den Trainer gewechselt und trotzdem verlierst du 0-3. Das wird richtig heftig, ne? Weil es in der Tat jetzt nicht so, dass du da sagst, boah, super, ich bin jetzt hier im Vorstand und alles ist toll, sondern war eher eine schwierige Zeit und dann hast du sportlich halbwegs hinbekommen und eine Serie gestartet und dann kommt Corona und Corona ist natürlich somit das Schlimmste, was so einem Fußballverein passieren kann, auch wirtschaftlich, ne? Ja, also emotional und wirtschaftlich. Und das dann da von der einen Krise zur anderen, ne? War schon intensive Zeit.
Ja, also nicht nur für uns, für dich, wollte ich gerade sagen, für uns Fans schon eine sehr, sehr schwierige Zeit, ne? Gerade weil wir kriegen ja immer auch alles sehr, sehr gestückelt drüber. Ne? Wir müssen uns ja natürlich auch immer unsere Stückchen aus den jeweiligen Journalien irgendwie rausziehen und mal gucken, irgendwie, was könnte jetzt stimmen, was könnte vielleicht ein bisschen tendenziös sein. Ich will gar nicht wissen, wie es in einer offiziellen Position in solchen Zeiten dann aussieht.
Ja, viele wirtschaftliche Themen oder keine Ahnung, kann ich gar nicht einschätzen, muss man ja auch mal so ganz, ganz deutlich sagen. Ich lese dann irgendwas und deswegen auch schön, dass du halt hier bist. Es wird bestimmt eine oder andere Frage noch kommen, wo ich einfach sage, das kann ich nicht einschätzen. Da würde ich mal gern, ne, sozusagen ja, finanzielle Situation. Also
da kommen wir ja zum Beispiel gleich noch zum Punkt. Aber generell, wie ist das für dich? Hast du irgendwann einen Punkt gehabt, auch gerade um diese Versammlungszeit, hast du irgendwie vielleicht auch für dich persönlich mal gemerkt, so dass das irgendwie an einen rangeht? Oder ist das so, dass man irgendwann so einen Tunnel bildet und sagt von wegen, ganz ehrlich, ich ordne dich jetzt eher in dieses Meinungsbild ein und dich so? Und
also insgesamt, glaube ich, bin ich ein Typ, der irgendwie Stress gut ab kann, kenne ich im Zweifel auch von meinem Beruf aus, der immer gut schlafen kann, egal was passiert. Das hilft aus meiner Sicht extrem gut, wenn du abends pennen gehst, am nächsten Morgen stehst du irgendwie geholt aus dem Bett auf. Das hilft in so einem Job oder Position viel. Natürlich gab es Situationen, also nehmen jetzt letztes Jahr das Spiel auf Schalke, wo du weißt, was das irgendwie nicht nur sportlich, sondern eben auch finanziell bedeutet und dass es dann schon nicht schön wird, wenn du absteigst. Klar, dann auch letztes Jahr bei der Mitgliederversammlung, da sagen wir, mit meiner Nachwahl dann stehen da Dinge in der Zeitung. Natürlich hast du da irgendwie jetzt nicht so richtig Bock, das zu lesen. Das ist so, ne? Aber ich glaube, insgesamt würde ich sagen, stecke ich das ganz gut weg und ich habe so auch geschafft, mich dann auch gerade in dieser Zeit nicht mehr über alles zu ärgern, sozusagen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du einfach sagst, gut, ist so, lass manche Leute reden, irgendwie kannst du auch nicht verhindern, du kannst auch nicht jeden überzeugen, das musst du auch akzeptieren. Und soweit habe ich da so eine gewisse, glaube ich, ja, vielleicht Distanz oder was auch immer zu so Themen und die hilft mir dann, glaube ich, in so Zeiten. Aber natürlich ist jetzt nicht so, dass du aufstehst und denkst, ist super, wenn du jetzt die Dinge liest. Ne?
Ja, so. Ja, am liebsten immer nur konstruktive Kritik, aber das ist in Köln, glaube ich, manchmal sehr schwer. Also da nehme ich mich
auch rausgemacht, ne? Also muss man
genau,
auch als Club jetzt, ne? Also kannst du als Einzelner nur ein Stück weit beeinflussen, aber ich glaube, vieles ausgemacht gewesen, ne? Das ist so.
Ja, das stimmt.
Ja, diese vielbesagte JHV, da ist mir eine Sache extrem hängen geblieben. Werner Wolf sagte das auch, du sagtest das aber auch im Nachgang, dass ihr das Gefühl hattet, dass ihr in der Kommunikation mit den Fans gerade in dieser turbulenten Zeit irgendwie der Aufgabe nicht nachgekommen seid. 11 Monate später, wie würdest du die Situation jetzt bewerten? Hat sich was verändert für dich?
Genau, finde ich.
Oder darf ich da ganz kurz mal einhaken? Ich würde sogar noch weitergehen, ob das schon die Früchte eurer Arbeit sind, die ersten. Denn das impliziert ja schon, dass ich finde, es hat sich was gebessert. Das wollte ich nochmal vorweg schießen, sorry, dass ich da so einschieße, aber das war, ich bin da sehr erstaunt, in was für einer kurzen Zeit da sich was bewegt hat.
Ja, nee, danke, also jetzt immer, ich finde immer so, selber zu sagen, hat sich verbessert, bin ich vielleicht nicht so der Typ für so Eigenlob, aber ich glaube schon, dass ich glaube, im Kern sind es zwei Themen. Das erste ist eben, dass in Corona tatsächlich schwierig ist, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben, jedenfalls in einem Club wie dem ersten FC Köln, wenn du dann als Vorstand auch noch neu bist. Ich glaube, diese Kombination ist schwierig. Ja? Das heißt, der FC lebt aus meiner Sicht brutal von der Emotionalität und zwar auf allen Ebenen, also im Verhältnis Fans untereinander, Verein zu Fans, am Geisbergheim, in Richtung Mannschaft, im Stadion. Das ist ja auch so, ich denke, wir haben eine sehr, sehr große Bandbreite auch bei den Fans und Mitgliedern und die sind ja auch nicht immer grün, aber sie haben eine Gemeinsamkeit, die Liebe zum FC und sozusagen dieses Highlight, ins Stadion zu gehen, als den FC Köln zu erleben. Und dieses verbindende Element fehlte eben in der Corona-Zeit. Und dann kannst du so ein paar Sachen versuchen, digital und so, aber merkst du, funktioniert nicht so richtig. Und trotzdem hätten wir doch, das haben wir auch gesagt, hätten wir da mehr machen müssen. Und ist auch am Ende so ein bisschen Zeitmanagement-Frage. Also wir haben sich da sehr viel dann auch mehr gemacht, als eigentlich unsere Aufgabe ist, einfach um da gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Gremien irgendwie zu gucken, dass wir hier heute noch sitzen und es den 1. FC Köln noch gibt. Und ich glaube, da ist uns auch viel gelungen, aber die Kommunikation war da zu kurz. Insofern haben wir das natürlich versucht, in den letzten Monaten besser zu machen. Da hilft uns erstmal, dass wir uns wieder im Stadion alle sehen. Da hilft uns jetzt, wir haben jetzt also in den letzten Wochen und Monaten mal auch da sehr intensiv, weil wir viel nachgeholt haben von Mitgliederehrungen, von Fanclub-Besuchen, von Mitgliederveranstaltungen. So ein FC-Fan-Dialog, der dann auf einmal wieder physisch stattfindet. Und das ist für uns sehr wichtig. Das ist glaube ich, für alle wichtig, diese Emotionalität. Aber ich nehme da selber viel mit, wenn ich zum Feldclub hingehe. Ich immer so zwei, drei Ideen, die ich abends mit nach Hause nehme und denke, das ist eine gute Sache. Und du kriegst so ein Feedback, wie was kommt an, was kommt nicht an, welche Dinge musst du besser erklären. Und das ist, da habe ich so einen Schwerpunkt reingelegt. Ich glaube, wir werden nie als Vorstand diejenigen sein, die ganze Zeit da ihr Gesicht in die Kamera halten. Das ist eine Frage, das war auch damals die Entscheidung des Mitgliederrates, also von mir noch selber, wie willst du einen Vorstand haben? Und für uns war so eher der im Hintergrund arbeitet, aber die großen Leitlinien zieht. Und es gibt eben Themen, da musst du mal kommunizieren. Das war auch zu wenig. Aber ich glaube, wir sind jetzt alle drei keine Lautsprecher und auch keine, es gibt bessere Schauspieler oder Menschen vor der Kamera als uns. Aber ich denke, wichtig ist, dass man die Mitglieder einbezieht bei wichtigen Themen. Das machen wir auch gerade bei Fan-Themen. Und jetzt haben wir ja gerade die Ausschreibung. Oder kommt jetzt demnächst, wir hatten den Mitgliederstammtisch zu so Themen wie Nachhaltigkeit und Werte, wo wir eine Arbeitsgruppe bilden möchten mit Mitgliedern, um die da mitzunehmen und Impulse einzusammeln. Und ich denke, da haben wir ein paar Sachen gemacht. Kann man sicherlich noch mehr machen, haben wir ein paar Ideen. Das war allerdings auch da wieder alles eine Kapazitätenfrage. Aber ich denke, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Seht aber noch ein paar Punkte, oder ein paar Projekte noch, die wir vor uns haben und wo wir noch mehr machen können.
Das klingt doch schon mal vernünftig, würde ich gerade sagen. Wie gesagt, 11 Monate sind es, glaube ich, seit der JHV circa. Ja,
fast ungefähr.
Dementsprechend finde ich, hast du schon einige Punkte angesprochen, ne, die ja scheinbar auch passieren. Und vor allem scheint es da ja auch einen Plan, ne, dahinter zu geben.
Deswegen. Und Schauspieler brauchen wir echt nicht mehr. Das hatten wir beim FC schon. Und da muss ich jetzt wirklich nichts zu sagen, aber in der Vergangenheit schon genügend Leute. Und da bin ich lieber, habe ich lieber einen ruhigen Vorstand, der im Hintergrund arbeitet und sich trotzdem mit uns trifft und über Themen quatscht. Also das ist doch cool. Also
ja, aber ich finde es mega interessant, was du auch sagst bezüglich dieses Machens statt Reden. Ist ja eigentlich auch wirklich der Goldweg, ne? Einfach mal machen. Allerdings, wenn dann schlechte Ergebnisse dazukommen und du, also das war ja auch bei uns beiden zum Beispiel so ein bisschen das Gefühl, was wir gerade zum Ende hin hatten, wir haben ja zwei, dreimal, glaube ich, auch angesprochen in den Sendungen letztes Jahr, dass wir halt gerne mal was gehört hätten oder zumindest irgendeinen Aktionismus gerne gehabt hätten. Vielleicht auch, weil wir es schon ein Leben lang gewöhnt sind, dass beim FC eigentlich pure Aktionismus herrscht.
Das ist ein guter Punkt.
Ne, deswegen, aber ich finde das halt immer spannend zu beobachten, welche Einflüsse, welche Situationen wie beeinflussen halt. Deswegen,
Ich glaube, das verstehe ich, bei einem Vorstand, der so arbeitet wie wir, ist es für das Mitglied und Fan sehr schwierig zu beurteilen, was macht er eigentlich und macht er irgendwie seinen Job gut oder nicht gut. Und das verstehe ich. Das ist halt so, wenn einer ein Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit ist, das einfacher von außen zu beurteilen. Und deshalb und gefühlt denken die Leute dann, die machen ja gar nichts. Ne? Und das verstehe ich ein Stück weit, dass er musste eben einen Teil kommunizieren, wie du es machst. Wichtig ist eben, dass ich uns mit auf einem extrem guten Weg, dass du es gemeinsam machst. Also nicht der eine sagt, boah, ich habe hier gemacht, und der andere sagt, boah, ich habe hier gemacht.
Ja, absolut.
Und das gibt es ja durchaus auch in der Stadt, also das ist, glaube ich, ein Phänomen der Stadt, aber auch das SFC Köln, durchaus immer bestimmt, seine eigene Rolle zu betonen.
Ja.
Und ich glaube, da gehen wir einen anderen Weg. Und das ist aber eben sehr wichtig, ne? Und ich glaube, dass es nach vorne raus eben auch den FC nach voranbringen wird, ne? Diese enge an der Schule. Das zweite Thema ist, glaube ich, das Fußballgeschäft neigt natürlich immer zu Dingen, die kurzfristig vermeintlich Erfolg haben. Das ist auch, glaube ich, kann man den handelnden Personen in Teilen gar nicht vorwerfen, weil natürlich dieses Hamsterrad sich ja immer schneller dreht. Also ich meine, guckt euch an, wie viel Trainer sind denn, die Anfang der Saison gestartet sind, gehen dann in die nächste Saison in der Bundesliga. Ich weiß gar nicht, also ob es 5 sind oder was, ja. Aber es ist ja mittlerweile auch Geschäftsführer Sport oder was auch immer. Das heißt, es ist immer diese Gefahr des kurzfristigen Denkens. Und jetzt kannst du natürlich sagen, als Vorstand, wenn du unter Druck bist, mache ich das Gleiche. Ich gucke mal kurzfristig schönen Erfolg. Also im Zweifel mehr Geld ausgeben und Klasse halten ist dann so ein Klassiker oder was.
Ja.
Oder irgendeinen Aktionismus machen. Aber wir haben gesagt, wir wollen selbst in den schwierigen Zeiten diesen Weg nicht gehen, sondern wir wollen die Projekte, die wir uns vorgenommen haben, umsetzen. Und wir glauben, oder wir sind sicher, wir werden dem FC was hinterlassen, von dem er auch noch was hat, wenn wir nicht mehr da sind. Selbst wenn wir daran dann möglicherweise scheitern. Ne? Dass du jetzt deinen sportlichen Erfolg hast und all diese Dinge umsetzen kannst und es ist alles ruhig, ist natürlich ein irgendwie Geschenk des Himmels oder was auch immer. Ne? Das hilft extrem und das hat es dann damals schwierig gemacht. Aber ich sag mal, die Frage, ob ein Verein eine Strategie hat, braucht oder nicht, die ist egal, ob der in der ersten oder zweiten Liga spielt, ob der Abstiegskampf macht oder in der Conference League spielt. Die Frage ist in beiden Fällen essentiell und mit Ja zu beantworten. Und das ist dann manchmal nicht so einfach, nach außen zu kommunizieren, und hätte man besser machen können. Aber ich glaube, das ist so eine Kernfrage der Ausrichtung. Ne?
Ja. Du hast schon, ich hab krass gegrinst bei der Aussage, als du meintest, wir werden auch was hinterlassen, wenn wir nicht mehr da sind. Das ist ja schon genau die Richtung, die eigentlich jeder Vorstand oder jeder Geschäftsführer gehen sollte. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, ich sag jetzt auch keine Namen, weil ich will nicht über irgendwelche Personen.
Gibt's auch zu viele.
Wir hatten früher, ich weiß nicht, allein in meinen jungen Jahren habe ich jetzt schon 3 oder 5 Jahrespläne gehört, wo selbst der tollste FC-Fan, der wirklich am meisten Fantasie hat, von Anfang an sagen musste, ey Leute, was habt ihr hier vor? Wir steigen gerade auf, jetzt machen wir 2 Jahre Klassenhalt und dann greifen wir Europa an. Ja, also das kann einfach nicht realistisch sein. Also selbst, egal wie viel Fantasie man hat.
Oder du spielst ein Jahr vorher Relegation.
Egal wie spät es in der Kneipe ist. Ja, das können wir jetzt ja. Ne? Ja. Also das aber gehört auch mal ein bisschen Glück mit dazu.
Nee. Ich bin komplett bei dir. Also bei dem, was du gerade gesagt hast.
Nein, aber das freut mich zu hören, und das ist, also das für jeden Fan freut, das zu hören.
Ja, absolut.
Und dann,
ja, schlussendlich ist auch das, was du gesagt hast, der FC steht ja eigentlich über uns allen. Und das ist das was uns ja auch verbindet und jeden, bestenfalls Samstag 15:30 irgendwie ins Stadion bringt. Deswegen hast du eigentlich vermeintlich die nächste Frage ja eigentlich auch schon beantwortet. Weil die wäre jetzt gewesen, wie möchtest du oder wie möchtet ihr als Vorstand hingehen und diese Euphorie, die jetzt gerade herrscht, dieses wundervoll Positive, ob sich das halt auch durchsetzt, wenn es halt einfach mal nicht läuft.
Genau, das, ich glaube, sind ja ein paar Punkte. Das erste ist eben, du musst die Zeit, wenn es sportlich gut läuft, nutzen, um die Dinge im Hintergrund zu machen, die viel schwieriger sind, wenn es sportlich schlecht läuft. Und ich glaube, da haben wir es meistens viel auf den Weg gebracht, also Dinge wie Strategie, wie Organisation, die Umstellung auf 3 Geschäftsführer. Und da sind wir sehr gut aufgestellt. Und trotzdem machen wir uns nichts vor. Also das eine ist, beim Sport ist immer das Schöne und Schlechte. Nach dem letzten Spieltag wird die Uhr auf 0 gestellt. Das heißt, du hast jetzt eine super Saison gespielt. Trotzdem fängst du eben, wann geht's los? Ende Juli wieder mit 0 Punkten an, wie alle anderen auch. Also hast keinen Vorsprung mehr. Und weiß nicht, wie es weiter oder wie es dann startet. Wichtig dabei ist eben auch, wir haben einfach wirtschaftlich echt herausfordernde Zeiten. Das muss auch allen klar sein. Das ist jetzt, die sind auch nicht deshalb vorbei, weil das Stadion wieder voll ist. Warum ist das so? Das Erste, du hast natürlich in der Kalkulation auch drin gehabt, dass irgendwann das Stadion wieder voll ist. Insofern hast du da nicht mehr Einnahmen, sondern du hast das, was sozusagen du geplant hast. Wir hatten jetzt vor der Saison etwas konservativer geplant. Insofern hast du da ein paar mehr Einnahmen gehabt. Aber du hast eben auch einen ordentlichen Teil der Zukunft verfrühstückt, was du eben auch musstest, um da lebensfähig zu bleiben. Und du hast ein Darlehen aufgenommen, mit der Landesbürgschaft musst du zurückzahlen. Und das fehlt dir alles natürlich in den nächsten Jahren. Und muss also die Kaderkosten senken und gleichzeitig willst du weiter einen sportlichen Erfolg haben. Das ist nicht so einfach, deshalb muss einem, glaube ich, klar sein, es geht nicht automatisch, muss jetzt nicht automatisch nächstes Jahr wieder Siebter. Das kann funktionieren, wenn wieder alles gut bei uns läuft und der eine oder andere Club um uns herum irgendwie Probleme hat, aber das ist kein Automatismus. Und eigentlich, wenn du es wirtschaftlich anguckst, gibt es mehr als 7 Vereine, die deutlich vor dem FC stehen. Und das ist ein Stück weit auch wichtig, glaube ich, Aufgabe, Vorstand, Mitgliederrat, Geschäftsführung, das zu kommunizieren, damit die Leute das verstehen und die Erwartungshaltung so ein bisschen in ein vernünftiges Licht zu rücken. Ich bin aber auch da überzeugt, dass die Erwartungshaltung aus meiner Sicht gar nicht mehr so hoch ist im Umfeld. Man muss das mal ein bisschen unterscheiden zwischen denen, die nah dran sind an Mitgliedern, an Fans, die sich wirklich darum kümmern, und so ein bisschen die Leute, die immer mitsprechen. Ja? Und ich glaube, in der ersten Gruppe verstehen viele, also die sind schon völlig desorganisiert hier seit vielen Jahren, sondern verstehen die meisten, dass es schwierig ist und dass es auch im nächsten Jahr schwierig sein wird. Und ich bin überzeugt davon, wenn solange die Mannschaft alles gibt auf dem Platz, da bin ich sehr zuversichtlich, wenn ich die Jungs da sehe, wenn ich das Trainerteam sehe, der wird auch keiner abheben. Solange die Mannschaft alles auf dem Platz gibt, wird immer die Unterstützung der Leute haben, auch wenn du eben nicht mehr Siebter bist. Deshalb bin ich da zuversichtlich. Du musst ein bisschen managen und eben auch einen klaren Kopf behalten. Ne? Und das
ja, man hat aber auch in Köln jetzt das Gefühl, dass jeder einen Plan hat. Das ist ja auch das. Wir können jetzt, glaube ich wirklich, wir haben es diese Saison nur einmal geschafft, 2-mal hintereinander zu verlieren. Ist schon eine super Leistung. Aber selbst wenn wir nächste Saison 3-mal hintereinander verlieren, ich glaube, die Leute sehen schon den richtigen Weg. Ja. Und das haben wir letzte Folge auch gesagt. Anfang der Saison hätte das auch ganz anders losgehen können, wenn der neue Baumgartsche Weg, wie ich jetzt mal so schön sage, dann mit zwei Niederlagen anfängt. Was nicht heißt, dass es falsch ist, aber es kann ja einfach passieren, weil das muss ja erstmal in Fleisch und Blut übergehen, diese ganze Taktik. Wie gesagt, wir haben am Anfang ein bisschen Spielglück gehabt, Matchglück gehabt und dann irgendwann frisst so ein Team dem Trainer natürlich auch aus der Hand, weil die sehen, das funktioniert von Anfang bis Ende. Wir haben gegen Hoffenheim zweimal irgendwie ganz schlecht ausgesehen, trotzdem gegen Leipzig immer gut ausgesehen und du hast, also das sind ja, ich wollte die vergleichen, spielstarke Mannschaften, ja. Wir können alles dieses Jahr irgendwie, also das war so das Gefühl und das mit Plan und immer derselbe Plan. Wie oft haben wir bei unseren Analysen darüber gesprochen, kurze Ecke, Verlängerung, Kopfball, Tor.
Das ist ein Weg halt einfach, ne? Also ich glaube, das, was du auch sagst, was ihr im Verein irgendwie gerade versucht, das Fundament dafür aufzubauen, für diesen Weg, für diesen nachhaltigen Weg, hat Baumgart ja auch auf dem Platz versucht, irgendwie zu legen. Ich glaube, das war ja das, richtig, was du auch gerade damit sagen wolltest.
Ja, genau. Ich glaube, das eine ist dieser absolute Leistungsgedanke eben, genau, auf und neben dem Platz. Ich glaube, auch da ist wichtig, dass das ein ganzer Verein lebt. Und natürlich ist immer, dass die Mannschaft, der Trainer muss das vorleben, aber der ganze Verein muss es leben. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, immer ein positives Denken, eben nicht irgendwie das nächste, also ist alles so schwierig, also auch da auf und neben dem Platz. Wenn ich jetzt vorstellen hingestellt hätte, wäre alles so schwierig oder als Geschäftsführung, dann wären wir heute nicht mehr da, ne? Also, ja, weil jetzt echt ein paar Berge, die du da beschreiten musstest in Corona-Zeiten. Aber das Ganze ein Stück weit auch positiv angehen, ist, glaube ich, wichtig. Ist so eine Frage der Grundausrichtung. Plus eben, dass du die Strukturen schaffst, damit du die optimalen Möglichkeiten für bestmöglichen Fußball hast. Und trotzdem bleibst du ein Stück weit immer Spielglück und Glück. Du wirst mal eine bessere und schlechtere Saison haben, aber das Level musst du sozusagen anheben, ne? Und mehr rausholen aus den Möglichkeiten.
Ja, Thema Strukturen, neuer Geschäftsführer oder neue Geschäftsführer. Der Herr Keller ist ja auch ein sehr, sehr fannah, zumindest von seinen Aussagen her. Ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt, das war jetzt natürlich einfach mal so ins Blaue gesagt. Von seinen Aussagen her hat er ja auch gesagt, die aktiven Fans sind der Nukleus im Profifußball. Hört sich ja erstmal auch, das geht ja runter wie Öl. Das
also
ist ja,
ich saß, ne, zu Hause und habe mich gefreut, ne, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Nein, aber worauf ich letztendlich hinaus will beim Herrn Keller, spielt so ein Typ oder der Fan da ist oder hat das eine Rolle gespielt in dem Auswahlverfahren vom neuen Geschäftsführer? Also war ganz ehrlich. Oder war das eigentlich nur eine Traumvorstellung und der Keller ist uns dann in den Schoß gefallen?
Also wir haben bei allen drei Geschäftsführern tatsächlich am Ende den Wunschkandidaten bekommen. Sind wir sehr happy. Und die beiden, Christian Keller und Philipp Thüroff, haben jetzt ein paar Wochen schon erlebt. Philipp Thüroff schon was länger und ich extrem positiven Eindruck. Und was eben eine Rolle tatsächlich spielt, ist, der Geschäftsführer muss zum 1. FC Köln passen. Das gilt aber für alles. Der Trainer muss zum 1. FC Köln passen, der Geschäftsführer muss zum 1. FC Köln passen, der Mitarbeiter, das Gremiummitglied, der Vorstand, egal was man ist. Und das ist schon ein Punkt gewesen. Er muss den Weg, den wir gehen wollen und die mit uns teilen. Das heißt auch die Frage, wie sehen wir den 1. FC Köln, für welche Werte stehen wir, für welchen Fußball stehen wir, das muss er teilen, nicht in allen 100 Punkten, ja, aber im Wesentlichen. Und da mal, das war bei allen drei auch für die ein wichtiges Kriterium. Also ich glaube nicht, dass ein Christian Keller fallen mir zwei, drei Clubs ein, ich glaube, der würde nicht hingehen, weil das sind andere, die einfach eine andere Ausrichtung haben. Ich glaube, der wird zu keinem Club gehen, dass sich jetzt nicht so 50-1 beispielsweise bekennt. Und das ist eben wichtig, gerade auch im Fußball für uns gewesen. So gibt es ein paar Grundpfeiler. Das war klar und dann in der Tat so diese, du musst auch dem Geschäftsführer zutrauen, diese Momentanität zu leben des 1. FC Köln. Das ist natürlich jetzt in unterschiedlicher Wichtigkeit, also jetzt ist beim kaufmännischen Geschäftsführer weniger wichtig als beim Sportgeschäftsführer, ne? Und das haben wir ihm absolut zugetraut und insoweit wundert uns das jetzt nicht, sondern haben wir so mit gerechnet, dass er da auch gut ankommt, weil er, glaube ich, es wird geschätzt, dass er einerseits eine klare Ansprache hat, also es ist in der Vergangenheit meistens auch häufig so gewesen, dass immer so die Meinung herrschte bei Führungskräften, man darf irgendwie, also die Leute tun sich ein bisschen mit der Wahrheit schwer oder was. Und ich glaube eher, dass die Leute eine sehr klare Meinung auch schätzen, auch wenn das gar nicht dann die eigene Meinung entspricht, aber die Leute wissen, woran sie sind. Und das soll auch die Kommunikation sein, die wir haben wollen. Da ist ja, glaube ich, sehr klar. Und damit kommt er gut an. Und er hat ja auch eine Erfahrung von Regensburg, natürlich völlig klein, aber hat da ja auch eine schwierige Anfangszeit gehabt. wo, glaube ich, die Ultras dann eine Stellenanzeige ausgehängt haben in der Stadt. Wir suchen einen neuen Sportgeschäftsführer.
Ach du Scheiße.
Und
das wusste ich gar nicht. Nee,
das ist mir auch nicht und haben dann ja, indem sie sich zusammengesetzt haben, denen auch Dinge erklärt hat, am Ende ja zusammengefunden, ich sag mal, so einen Abschied zu bekommen als Geschäftsführer, sowohl von der Mannschaft als auch vom ganzen Stadion, das ist natürlich schon, zeigt was. Und so Dinge sind schon Sachen, die wir uns angeschaut haben im Prozess. Ne? Also wir haben ein klares Profil geschrieben und da spielen so emotionale Punkte. Also traust du dem den Job so auch zu, weil es bringt nichts, wenn er im Labor ein guter Sportgeschäftsführer ist, aber du sagst, der wird den Druck überhaupt nicht standhalten.
Also der klassische Student und nicht der Auszubildende, ne? Sagt man doch heutzutage immer, der Auszubildende hat mehr Berufserfahrung. Nee, aber das ist doch geil. Also
ja. Vor allem mit der Info,
das sind auch die ganzen Details hier, schön.
Verrückt.
Aber sowas müsst ihr auch wirklich schon alle beibehalten, weil genau so ist es auch. Auch in Köln, auch wo in Köln sich dann bei den Stammtischen an den Kneipen sich der Mund zerrissen wird über alles. Letztendlich, jeder Kölner braucht, ich sag jetzt mal ein bisschen spaßig, eine harte Hand.
und ein bisschen Cholerik.
Ja, weil ne, wir dürfen uns an einer Theke auskotzen, aber der Verein muss eigentlich schon so geführt werden, wie es im Moment läuft und zumindest so aussieht und die Richtung sieht gut aus. Und behalte das auf jeden Fall bei. Also klare Ansagen, ja, auch wenn es uns nicht schmeckt, dann ist das aber auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt bei so vielen Dingen, auch heutzutage, gerade in dieser Plastikwelt, in der wir einfach vermeintlich leben, ja, neben allen Social Medias und sonst irgendwas. Das ist ja auch, glaube ich, das, was wir bei Baumgart so lieben, ne? Ja. Dieses geradeaus Thema, deswegen.
Gerade am Anfang der Saison, kurzer Zwischenruf, wo er sich im Trainingslager so darüber aufgeregt hat, wenn ihr mit der Hacke spitze spielt, hör doch mit der Scheiße auf.
Einfach was Gradliniges, ne? Ich glaube auch wir über all die Jahre, da können es auch etliche Namen nennen, auch wie du es eben schon gesagt hast, diese ganzen Selbstdarstellerei, die dann da irgendwie gekommen ist, einfach erfrischend. Also einfach auch erstaunlich, ne, wie dass man mit Ehrlichkeit und einer normalen Art und Weise mittlerweile erfrischend wirkt. Deswegen.
Ja, lange nicht vorgekommen in Köln, deswegen. Nein, ich übertreibe jetzt ein bisschen, um Gottes Willen.
Genau. Vielleicht auch nochmal bei dem Prozess. Ich habe so zwischen den Zeilen immer mal wieder gelesen, beim Auswahlprozess wurde ja auch externe Hilfe benutzt. Vielleicht kannst du das ja auch mal dem Fan so ein bisschen näher bringen, weil ich glaube, wenn man in den Foren und Twitter der Welt immer irgendwie sich die 240 Zeichen durchliest und basierend sich darauf eine Meinung dann bildet, dass der FC sich externe Hilfe nimmt bei Personalsuche, vielleicht kannst du dazu einfach mal zwei, drei Sätze sagen.
Ja, gerne. Also wir haben in der Tat eine externe Personalberatung dazu genommen, war die gleiche bei allen drei Geschäftsführern, wo tatsächlich beim Geschäftsführer Sport die kleinste Aufgabe hatte. Warum haben wir das gemacht? Ich glaube, sind mehrere Gesichtspunkte. Der erste ist, es hilft eben, nicht Gespräche zu führen. Das heißt, mal Leute mal vorzufühlen, besteht Interesse oder nicht, aber ohne, dass der SF Köln da anruft, sondern der Personalberater ruft da an. Und vielleicht nach dem ersten Spiel Gespräch merkt entweder der Kandidat sagt kein Interesse oder andersrum der Personalberater sagt, boah, das bringt gar nichts. Und dann wird da niemand beschädigt. Also weder es heißt, boah, der Verein hat hier bei Müller, Meier, Schmitz angerufen und du hast schon dieses Risiko, dass da schon drei Namen in der Zeitung stehen, bevor du das erste Gespräch geführt hast. Und andersrum beschädigt es aber auch nicht den Kandidaten, weil der kann immer sagen, ich habe nie mit dem FC gesprochen. Ja, das heißt, auch für die Kandidaten ist es hilfreich, einfach mal das abzutesten. Ja, also man darf sich nichts vormachen. Für uns ist der FC der geilste Verein der Welt und viele sagen, boah, ist ein absoluter Traumjob, Geschäftsführer zu werden, egal welchen. Ich sag mal, alle drei, die wir jetzt gefunden haben, die hatten jetzt durchaus auch Alternativen. Also die waren gefragt am Markt und auch andere eben, die wollen einfach mal, die finden das interessant, aber sagen so, FC weiß ich gar nicht. Und für die ist eben ein Unterschied, ob die dann zum Gespräch, sag mal, mit dem Vorstand gehen und dann möglicherweise auch schon in die Not kommen, muss ich jetzt eigentlich meinem aktuellen Arbeitgeber was sagen, dass ich da schon mit einem spreche und so ein Nicht-Gespräch mit dem Personalberater, da sage ich mal, der hat mich angerufen. Also das hilft. Das Zweite ist eben, er hilft uns, der Personalberater, den Prozess zu strukturieren. Das heißt, er sitzt auch dabei und danach eine Einschätzung ab. Wie sieht er das? Fand ich bei dem Personalberater, den wir hatten, extrem hilfreich, weil er einen anderen Blick hat eben als wir, ne? Weil wir natürlich das Gespräch selber führen ist immer anders, wenn einer dabei sitzt, eher so ein bisschen als Gast, als Zuhörer. Und hat dann beispielsweise beim kaufmännischen Geschäftsführer auch selber die noch Ideen gehabt an Personen. Also wie war das? Das war immer so eine Mischung aus uns, also es haben sich Leute initiativ beworben, uns hat uns jemand gesagt, ich kenne ja einen, guck dir den mal an. Andersrum, wir hatten auch Ideen und die haben noch was in den Topf geworfen. Das war ein bisschen unterschiedlich. Beim Sportgeschäftsobjekt war die kleinste Rolle, weil da hat man Jörg Jacobs eben dankenswerterweise, der den extrem guten Überblick über den Markt hat. Und der hat dann mit dem Ecke Sauen die meisten Gespräche geführt. Da war das dann eher so ein bisschen am Rande die Beteiligung. Letzter Punkt, man muss ehrlicherweise sagen, im Vergleich, was Personalberater häufig bekommen, war das ein vernünftiger Kurs. Also war jetzt nicht extrem teuer. Insoweit würde ich das immer wieder so machen und hat auch Sinn gemacht. Und ich würde auch sagen, wir hätten im Zweifel nicht alle drei Geschäftsführer, glaube ich, bekommen, wenn wir die nicht gehabt hätten. Also,
ja, das ist so eine starke Aussage. Ja. Ob das jetzt was auch gebracht hat, das können wir dann ja in anderthalb Saisons genau. Können wir uns ja nochmal treffen.
das wissen wir nicht. Aber ja. Danke auch dafür, wie gesagt, für den Einblick, weil man liest das halt immer wieder und ich glaube, da ist...
Um das vielleicht noch zu ergänzen, die Entscheidung treffen wir und wir führen ja auch die Gespräche. Das heißt, du hast aber dann je nachdem eine Liste mit, weiß ich, 30, 40 Leuten, je nachdem. Jetzt beim Sport war es ein bisschen wenig. Das kannst du aber ja nicht 40 Leute irgendwie jeweils 2 Stunden sprechen, funktioniert. Nee. Also weder für keine Seite. Also mach dir eine Vorauswahl und das gehst du durch. Aber wir haben auf allen Positionen mit mehreren gesprochen. Ne? Das heißt, wir haben den Prozess schon intensiv begleitet und dann selber auch gesagt, wir kommen in die zweite Runde, die dritte und so weiter.
Ja, stark. Das sieht alles so nach einem Plan aus, wie gesagt, wie wir es jetzt schon mehrfach auch gesehen bzw. gehört haben. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, interessant. Ich glaube, für einen Fußballfan generell ist es halt einfach, wenn ich das ganz
blank sage. Warum geben wir dafür Geld aus?
Genau, warum geben wir jetzt Geld dafür aus? Und ich muss auch gestehen, wie gesagt, ich gehöre auch zu den Leuten, die es zumindest mal hinterfragt haben, aber es klingt sogar mehr als plausibel. Gerade vor allem bei der ganzen Journalisten, Menschen, die mittlerweile versuchen, ja jeden Fitzel irgendwie zu einer Breaking News zu machen.
Es ist halt auch total professionell dem Kandidaten gegenüber. Ne?
Ja.
Also jetzt mal Jan Regensburg zum Beispiel, vielleicht möchte er ja weiter da bleiben, wenn es mit dem FC nicht klappt. Und das wäre jetzt mal angenommen, dann entsteht da ein Streit, nur weil der sich mal die Fühler ausgestreckt hat. Deswegen, ich finde es schon professionell.
Stimmt, sonst hätte es eine zweite Anzeige von Ultras Regensburg gegeben. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir mal zu dem Part kommen, auf den der Max sich
so rosig wird. Ne?
Genau, bevor es so rosig wird, muss
der Max. Am meisten jetzt Freue nicht. Ich habe die größte Sorge.
Nee, stimmt. Die größte Sorge kommt jetzt von Max.
Du bist für die christlichen Fragen zuständig bei euch
beiden. Ja, ich weiß es nicht. Aber naja, ich bin, glaube ich, vielleicht nicht der emotionalere Typ, aber der Marek kann schneller wieder ins Rationale schwenken. Ich bleib dann noch ein bisschen länger emotional, ohne jetzt hier rumzuschreien oder so, aber. Keller hat es ja eigentlich schon ganz gut formuliert. Der FC ist eine große Aufgabe mit sehr wenig Geld und eigentlich ein Sanierungsfall. Ich überspitze das jetzt extra mal mit ein paar Sätzen. Und da kommt jetzt auch das zum Tragen, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsass. Ich kenne mich ein bisschen mit Zahlen aus, alles wunderbar. Aber das liest sich ja jetzt für mich alles nicht so ganz positiv und spannend. Jetzt geht der Özcan auch noch weg. Jetzt haben wir Özcan verkauft. Das ist für mich, das ist die Emotionalität, die ich gerade angesprochen habe. Da bin ich noch nicht drüber weg. Da brauche ich auch noch ein paar Tage für.
Wir haben schon harte Sitzungen hinter uns.
Privat. Naja, aber das Problem ist ja, scheinbar brauchen wir das Geld ja, oder wir haben auch keine Wahl. Der Özcan verdient ja 5 Millionen, bei uns hätte er 2 verdient. Das ist das, was ich in den Medien gelesen habe. Ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt. Ja, ich habe die Sorge, ob wir noch mehr Leute verlieren, ob der FC nicht jetzt ganz salopp gesagt auseinanderbricht nächstes Jahr. Jetzt haben wir Europa geschafft, alles positiv. Die Ausrichtung ist geil, wir haben neue geile Geschäftsführer, sieht zumindest alles danach aus. Jetzt bricht das Team weg und dann haben wir nächstes Jahr, ich meine, wenn es Abstiegskampf wird, ist mir das auch egal und wir am Ende drin bleiben. Aber das ist echt meine größte Sorge und ich glaube, viele Leute haben jetzt gerade so ein bisschen mit diesem Özcan-Transfer, das hätte kaum einer gedacht eigentlich. Ja, ihr wahrscheinlich schon, ne?
Also, ich glaube, das Erste ist ja bekannt, am Ende brauchen wir ein Stück weit Transfererlöse, weil die finanzielle Situation so ist, wie sie ist. Wenn du halt Geld der Zukunft verfrühstückst, ist ja bekannt. Wir haben Darlehen aufgenommen, wir haben Genussrechte aufgenommen, wir haben auch Forderungen der Zukunft verkauft. Dann musst du es halt irgendwann auch wieder zurückzahlen. Und deshalb war das jetzt schon ein schwieriges Jahr, also wirtschaftlich jetzt gesehen. Da hast du dann noch ein, zwei vor dir, dann wird es so hinten raus besser. Weil auch die, weil du die Möglichkeit hast, die teuren Spielerverträge sozusagen an die Nach-Corona wirtschaftliche Entwicklung anzupassen. Aber deshalb ist das klar. Jetzt glaube ich, bringt es irgendwie immer wenig, jedenfalls in meiner Position zu sagen, weil es alles so schwierig, sondern muss halt das Beste draus machen. Also,
dafür bin ich ja da.
Genau. Wenn du jetzt mal vor der Saison nimmst, wir haben auch ein ganz erhebliches Transferplus erwirtschaftet, indem wir Bornau und Jakobs verkauft haben. Haben wir im Wesentlichen dann ja, als Ersatz für Bornau haben wir Hübers geholt. Für Jakobs haben wir, glaube ich, gar keinen richtigen Ersatz geholt. Am Ende hat dann der Kainz oder Thielmann gespielt. Oder Lubicic. Viel schlechter waren wir nicht, würde ich sagen. Also wenn ich sehe, was haben wir da erwirtschaftet und was haben uns die Nachfolge gekostet, ist das irgendwie wirtschaftlich und sportlich unter allen Gesichtspunkten perfekt gelaufen. Das wird nicht immer so passieren. Das wird nicht immer so sein, dass jeder Transfer, den du machst, einschlägt. Das ist so, du kannst, das Ziel muss immer sein, die Fehlerquote zu minimieren, indem du den Entscheidungsprozess bestmöglich machst und viele Meinungen einholst, aber trotzdem wirst du, am Ende sind das auch Menschen, die da spielen, wirst du immer mal auch Pech haben oder irgendwer wird nicht einschlagen, aber es muss da sein. Insofern sehe ich das jetzt auch nicht nur als negativ. Ich glaube, es ist auch so, wenn du anschaust, am Ende von den 18 Bundesliga-Clubs hast du 17 Mannschaften, die Spieler verkaufen müssen, wenn der Preis stimmt. Bayern München kann sagen, ist mir egal, wenn sie jetzt hinstellen, Lewandowski verkaufe ich nicht, geht halt nächstes Jahr irgendwie ablösefrei. Die können das jedenfalls wirtschaftlich durchziehen. Aber ich sag mal, in Dortmund freut sich auch nicht darüber, dass in Haaland geht. Ja,
stimmt schon.
Ein Kuku wird irgendwann von Leipzig weggehen und so weiter. Das ist bei allen Clubs so. Ziel muss natürlich sein, das finde ich auch gar nicht schlimm, weil du, wenn du ein paar Jahre zurückgehst, fand ich die Anfangszeit der Schmadtke-Stöger, war das sogar so, dass du das Spieler verkaufen, damit die Mannschaft weiterentwickelt. Ja, das ist dann irgendwann dann nach dem Europaeinzug hat das ja nicht mehr funktioniert, aber eigentlich ist das gar nicht so schlimm und im Moment musst du eben auch damit ein Stück weit die Schulden zurückzahlen. Finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Das Entscheidende ist natürlich, dass du in eine Position kommst, wo die Verträge so sind, dass du einen Spieler sozusagen immer zum bestmöglichen Marktwert verkaufst. Das ist in Özcan ein gutes Beispiel. Der Verkaufspreis ist jetzt vielleicht unter dem aktuellen Marktwert. Allerdings muss man es immer sehen. Vor einem Jahr war der, also vom Jahr wäre er für 0 Euro gegangen, weil der Vertrag ist ausgelaufen. Gleichzeitig hat sie war es dann so, der Baumgart wollte ihn gerne halten, der Jörg Jakobs war auch so einer seiner ersten Punkte bei uns, sagt, ich kann dem Sully nochmal ein Angebot machen, ich glaube an den. Dann haben wir dem Angebot gemacht, hat aber nicht so richtig viel Geld, also bietest du ihm einen Vertrag, der jetzt nicht so wirtschaftlich herausragend ist. Und wie das so ist, so einem Vertrag können auch zwei Leute, die den unterschreiben, kannst keinen zwingen. Und dann ist halt so, dass da der Gegenwunsch von der Ablöse reinzuhandeln und wenn du gehaltsmäßig wenig zahlst, kannst du nicht sagen, aber die Ablöse muss bei 20 Millionen liegen. Das funktioniert nicht, weil also das Gehalt und Ablöse korreliert immer, ja. Und ich glaube am Ende, natürlich ist das so, dass du mir nicht denkst, Mist, jetzt ist so ein Spieler, der ja auch emotional wichtig ist für einen Verein und der bei den Fans beliebt ist, aber wo du auch sagst, das ist natürlich ein Junge, der kommt vor hier, der ist hier groß geworden, den würdest du gerne lange behalten. Am Ende glaube ich trotzdem, wenn man es nüchtern betrachtet, dann also versucht, ist zu betrachten, dann ist es...
Du hast das Schema ja schon verstanden.
Dann ist es eine Win-Win-Situation, ja. Also wir haben einen Spieler gehabt, für den wir jetzt Geld bekommen haben, für den wir vor allem ja kein Geld bekommen hatten. Vor allen Dingen hat er aber einen sportlichen Mehrwert in dieser Saison gehabt, und zwar einen ganz erheblichen. Ohne ihn wäre wahrscheinlich nicht in die Conference League gekommen. Das heißt, das hilft was. Er hat sich in den Vordergrund gespielt, geht jetzt den nächsten sportlichen Schritt, geht auch wirtschaftlich den nächsten Schritt. Ich kann das an seiner Stelle wahrscheinlich genauso entschieden. Ich kann das nachvollziehen. Das ist auch überhaupt kein Groll, sondern ich kann das verstehen. Natürlich, wir haben alles gemacht, ihn zu halten und ihm Angebot gemacht. Aber ehrlicherweise, auch wenn wir jetzt gerade keine Corona-Probleme hätten, ist dann ein Gap zwischen Dortmund und uns, machen wir uns vor. Und sportlich,
ja, absolut.
Der weiß, der spielt die nächsten Jahre Champions League und das spielt er bei uns nicht. Ich kann das verstehen. Und was das insgesamt angeht, ist es eben so, wir brauchen Transferlöse und deshalb ist es leider nicht so, dass wir sagen, jetzt haben wir ja noch irgendwie Einnahmen, die auch unsicher sind. Also am Ende kannst du nur mit den Playoffs, also mit einem Heimspiel kalkulieren. Du kannst jetzt nicht in die Entwicklung der Mannschaft stecken und sagen, jetzt entwickelst du die Mannschaft. Aber wir werden eine gute Mannschaft nächstes Jahr auf dem Platz haben und ich bin da echt zuversichtlich, weil wir eine gute Truppe haben und weil der Kern wird auch zusammenbleiben und zwar sehe ich dem eher optimistisch entgegen. Ich glaube, insgesamt darf man oder muss die Erwartungshaltung nur gesund sein. Ich glaube, wir haben, wenn du dir anschaust, also wir haben schon überperformt. Ne? Also ich glaube, wenn alle gleich performen, wäre man nicht Siebter gewesen. Ist doch klar, dass Wolfsburg irgendwie eine andere, also die haben den Bono von uns abgekauft für gutes Geld und stehen trotzdem deutlich hinter uns. Frankfurter stehen deutlich hinter uns, die Gladbacher stehen hinter uns. Nur das ist, wenn jeder gleich performt, ist das nicht so. Aber ich bin da bin da recht zuversichtlich. Und trotzdem, glaube ich, ist auch das, diese Ehrlichkeit, die dazu gehört, eben den Menschen klarzumachen, ist nicht so, weil wir jetzt in der Conference League sehen, ist alles rosa-rot finanziell, sondern ist halt leider die nackte Realität, ne, der Zahlen.
Also eins möchte ich mal sagen, ich verstehe das schon ganz klar, auch die rationalen Argumente, ich bin halt einfach nur, ne, Özcan, klar, ich verstehe den Jungen, ich verstehe den FC oder...
Aber es wird keinen Ausverkauf geben. Bei Özcan war es halt so, dass die Ablöse so wie sie ist, aber ich glaube, man muss sie immer im Kontext sehen und vom Jahr.
Das ist halt ein ganz guter Punkt.
Aus meiner Sicht eine gute Klausel, also insofern ist sie auch jetzt noch gut, weil sie nicht dadurch geändert hat. Und insgesamt, im letzten Jahr, aus meiner Sicht, haben wir da eine gute Ablösung bekommen, die selbst jetzt unabhängig von unserer Situation gut gewesen wären. Also ist jetzt nicht, ich sehe uns da auf einem ganz guten Weg.
Ich glaube, das große Problem, oder was ist das Problem? Ich glaube, das Thema bei diesem Özcan-Transfer ist halt einfach, wir sind ein paar Tage vorher, ist die Saison erst beendet worden, wir haben ja eigentlich was richtig Positives geschafft, nicht nur eigentlich, wir haben was sehr, sehr Positives geschafft. Und dann, keine Ahnung, ich glaube, bei Özcan war ja wirklich so das Ding, wir beide haben uns noch vor ein paar Wochen drüber unterhalten und ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass Skiri vor Özcan gehen würde. Und ich hätte jetzt meine Hand verloren. Muss man einfach mal ganz ehrlich sagen.
Ich meine auch, deswegen hätte ich gesagt, ich gebe dir meine. Aber.
Danke. Ja. Genau, aber dass es dann halt ihn, glaube ich, getroffen hat. Und als wirklich, er war ja, haben wir auch in der letzten Folge auch schon gesagt, er war für uns dieses Jahr so ein bisschen das Aushängeschild, was Jonas Hector letztes Jahr im Abstiegskampf für uns dargestellt hat, ne? Weil er irgendwie im Zentrum so diese Präsenz auch hatte. Vielleicht ist das jetzt einfach eine ungünstige oder eine unglückliche Zusammenkunft der Ereignisse.
Verstehe, ich glaube persönlich, dass Jonas Hector immer noch der deutlich wichtiger Spieler ist für unser
generell,
Spiel,
ja.
Für die Spielstatik. Aber klar, der Sully, nochmal, das ist ein Junge hier aus Köln, der den FC gelebt hat. Und das ist natürlich, also in Köln sind ja Spieler immer, und das auch bei mir selber, ich finde Spieler faszinierend, so ein Typ Dominic Marot. Also, so einen, dem du ansiehst, dass er kämpft. Und das siehst du dem Sully an, wenn er da, dem siehst du richtig an, dass er kämpft. Und gibt andere Spieler, denen fallen Dinge jedenfalls optisch leicht irgendwie. Und ich denke, in Köln ist so dieser Kämpfertyp eben, der so sich die Lunge aus dem Leib rennt, dem du, der grätscht, der kämpft, der die irgendwie Ellbogen ausfährt, total beliebt. Und das hat er dieses Jahr vorgelebt eben, ne? Und das fand ich war sensationell.
Wann sind wir denn wieder so weit, dass wir so Leute wie Sully, also ich sage jetzt mal, angenommen, die nächsten 3 Jahre steigen wir nicht ab. Ich sage jetzt nicht Conference League, sondern sagen wir jetzt einfach mal ein gesunder Mittelfeldplatz zwischen 10 und 8. Wann können wir denn so Leute wie Sully, jetzt einfach mal als Sully als Beispiel, weil er weg ist, dann können wir auch gut darüber quatschen. Was meinst du, ist realistisch? Also so wie sieht ein Plan aus? Natürlich ist das immer nur spekulativ, kalkulativ, aber...
Aber ich glaube, der Zeithorizont passt so ungefähr. Also du... ist ja so, wir haben ja diesen Matchplan, der war mal für 5 Jahre, aufgrund Corona, weil du dann erstmal sozusagen runtergehst, ist er dann verlängert worden vom Zeitraum, aber das ist jetzt ja auch nicht so, sozusagen 5 Jahre passieren nichts, dann kommt es, sondern das läuft so hoch. Gleichzeitig hast du, würde ich sagen, diese 3 Saisons, also jetzt die abgeschlossen, plus noch die 2 vor uns, sind wahrscheinlich die finanziell schwierigsten. Wie schnell das dann geht, ist immer schwierig zu sagen, wenn du einen Transfer hast, der kann viel raushauen. Sportlich spielt eine große Rolle, aber das ist dann so, dass du da, ja, würde ich sagen, so ab nächste, übernächste Saison wahrscheinlich dann wieder besser wird. Nur, ich glaube, eins muss auch klar sein, diese Schere aufgrund der TV-Erlösverteilung, die ist so groß und wir haben halt in der entscheidenden Situation, das war nämlich die Einführung der Champions League, da kannst du genau dran festmachen, also mehr Geld wurde verdient, als die Champions League eingeführt wurden und wie häufig war man in der Champions League? Kein einziges Mal. Ja. Das heißt, wir haben diesen Anschlusszug komplett verpasst. Und das sind ja auch Dinge, die Mannschaften, die jetzt seit vielen Jahren international spielen, die stecken das ja auch in die Infrastruktur, die anders aussieht als bei uns, die dadurch mehr Einnahmen haben, regelmäßig. Das heißt, eine Mannschaft wie Dortmund, wie Leverkusen, Wolfsburg, die sind einfach viele Jahre voraus. Die Lücke kriegst du auch nicht so schnell geschlossen. Aber so das, was du so gesagt hast, 8 bis 10 mit natürlich gerne Ausschlägen nach oben, würde ich so in dem Zeitraum realistisch ansehen, ja. Das und dieses dann aber andersrum auch, schaffst du dann eben in so einem Jahr mal Platz 7, ne?
Ja, allein die Schere bei, ich glaube, nur bei der Startgebühr oder den Starterlös, den man erhält von Champions League zu Euroleague, ist ja schon krass. Ja. Jetzt nagelt mich nicht fest, ich meine, es wären 15,7 irgendwas, also 16 Millionen knapp für die Champions League. Und bei Euroleague waren es knapp über 3 Millionen. Allein die Schere, und das ist ja klar, und wenn man das jetzt mal hochrechnet, wie viele Vereine, die nur viermal Champions League gespielt haben, wie Kopenhagen zum Beispiel, die spielen ja nicht jedes Jahr Champions League, aber die haben schon mal öfters Champions League gespielt. Und dann gewinnst du auch noch ein Gruppenspiel, kriegst dafür 1,2 Millionen pro Sieg.
Ich habe bei Frankfurt jetzt nur gelesen, wenn die, glaube ich, zwei Siege und einen Unentschieden holen, sind das knapp 30 Millionen.
Die wie viel müssen die dieses Jahr verdient haben, die Frankfurter? Die haben kein einziges Spiel verloren.
Genau, aber haben knapp 20 nur. Also Leipzig hat deutlich mehr verdient, weil das sie Champions League gespielt haben, runtergegangen sind. Ich glaube, die hatten 40 oder 50 Millionen.
Boah, da müsste man eigentlich mal was machen. Und, also jetzt.
Und das ist ja, das kommt ja on top zu der TV-Erlösverteilung sozusagen national noch, ne? Also die ja auch schon eine große Schere hat. Und die wird durch die internationalen Erlöse dann noch vergrößert, ne? Und das, ich meine, wir erleben es ja gerade, wir sind jetzt drei Plätze nach oben geklettert in der TV-Tabelle, sind 7 Millionen nächstes Jahr, die du mehr hast. Ne?
7 Millionen für drei Plätze, das ist krass.
Das ist, ne? Und das. Die jetzt durch den sportlichen Erfolg in einem Jahr dir geholt hast und die nächste an Top kommen. Und das zeigt eben, wie groß die Schere ist und wirkt bei den, die ist schon bei den nationalen Erlösen auseinandergelaufen, aber bei den Top-Vereinen, die spielen ja auch noch international und dadurch ist die, also da halt zwei Welten. Ne?
Ja. Jetzt sagst du schon, die Vereine können das dann natürlich auch in die Infrastruktur stecken, also auch in so Nachwuchsleistungszentren. Jetzt sind wir ausgerufene Ausbildungsverein oder wir sind schon Ausbildungsverein. Wie wollen wir das denn gewährleisten in Zukunft, dass wir, also es gibt ja die Thematik Geisbockheim, ich will das jetzt gar nicht so groß aufmachen, aber Fakt ist, es muss ja irgendwas getan werden.
Absolut, deshalb das wichtigste Infrastrukturprojekt ist auch Nachwuchsleistungszentrum und Leistungszentrum, eben weil die Verhältnisse, die sind bei den Profis schlecht, die sind beim Nachwuchs schlecht und Frauen ist wirklich Katastrophe und das ist auch nicht mehr zeitgemäß, das ist immer dran und das dauert alles zu lange und natürlich sind auch Dinge passiert in der Vergangenheit, die wo sehr unzufrieden sind mit, ich sag mal, den Entscheidungsträgern der Stadt, wie sie mit dem 1. FC Köln umgehen. Am Ende hast du einen langen demokratischen Prozess gemacht und hast eine Entscheidung bekommen und dann wird es nicht umgesetzt. Dann klagt jemand, das ist das gute Recht. Das dauert auch alles relativ lange. Was man schon sagen muss, so jetzt in den letzten Wochen, Monaten ist man gerade auch der Werner Wolf und der Ecki Sauren vom Forschen extrem viel und klar, die Geschäftsführung ist auch Kernthema, hat sich das mit der Politik und Verwaltung deutlich verbessert. Das heißt, man ist da jetzt bemüht oder sehr klar bemüht, auch eine vernünftige Lösung für alle Seiten zu finden. Das wird noch ein bisschen dauern und da kann man jetzt im Moment auch schwierig nur Konkreteres zu sagen, aber es ist jedenfalls deutlich besser geworden. Also die Gespräche sind gut. Ich glaube, es ist auch irgendwie erkannt worden, dass man das Köln Bedürfnisse hat und insofern hoffe ich mal, dass wir da so bis Ende des Jahres deutlich weiter sind, also was die Pläne angeht, ne? Bis der erste Bagger rollt, wird so oder so noch was dauern.
Ja gut, das ist klar. Aber man hört ja schon daran, dass du das nur oberflächlich ankratzt, dass da was geht, sag ich jetzt mal.
Vor allem, wenn du sagst, der Bagger rollt, das ist ja schon mal zumindest so ein Happening, was noch sehr, sehr weit weg war über die letzten Jahre.
Ich sage ja, bis der Bagger rollt, wird dauern.
Ja, gut, aber
zumindest, ich hoffe, dass man bis Ende des Jahres zumindest mal weiter ist, was sozusagen die Pläne angeht, wie es weitergehen soll. Und das da ist zumindest mittlerweile eine konstruktive Zusammenarbeit.
Ja, das klingt ja schon mal sehr, sehr vernünftig. Vielleicht von meiner Seite wegen dem Nachwuchsleistungszentrum nochmal auch vielleicht eine Schere, wobei ich glaube, es passt auch sehr gut gerade zu Nachwuchskickern. Wir beide sind auch große Football-Fans. Dort hantiert man auch gerne mal mit diesen Advanced Analytics-Geschichten rum. Inwiefern nutzt der FC sowas jetzt gerade im Scouting? Weil ich sag mal so, wir haben wenig Geld. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die verhältnismäßig weniger kostet, als einen Spieler zu kaufen, oder um sich so zu verbessern. Was tut der FC so in dieser
Geschichte? FC macht tatsächlich da einiges, sowohl im Profi- als auch im Nachwuchsbereich. Gibt es vor allen Dingen gute Kooperationen mit der Sporthochschule, wo so Themen, also sowohl ich sag mal, datengestütztes Scouting, aber auch so, ich sag mal, neueste Entwicklung im sportwissenschaftlichen Bereich, auch im sportpsychologischen Bereich. Gerade im Nachwuchs ist immer die größere Frage, wie kriegst du es eigentlich hin, dass sie den Schritt verkraften vom Nachwuchsspieler zum Profi, der auf einmal da irgendwie siebenstellig verdient. Daran scheitern ja viele und da gibt es gerade in Kombination mit der Sporthochschule schon einiges, was gemacht wird. Klar können es auch mehr machen, ist dann wieder eine Frage des Anfangsinvests, aber ich glaube, da sind wir insgesamt ganz gut aufgestellt. Insgesamt holen wir viele Kräfte einfach auch über den Nachwuchs nach oben. Also du lebt seit einigen Jahren eine viel bessere Verzahnung Nachwuchs und Profis. Da kommt dann eben ein Athletiktrainer, kommt zum Beispiel vom Nachwuchs nach oben und so weiter. Ne? Und das ist schon gut. Und die machen da ich glaube, für die Möglichkeiten, die wir aktuell haben, machen die da, meine ich, schon sehr viel in dem Bereich.
Zum Abschluss eine letzte Frage, so ein bisschen witzig gemeint. Jetzt haben wir viel über die Zukunft vom FC gesprochen. So 3 bis 5 Jahre können wir vielleicht so Leute wie Özcan wieder halten. Das ist für mich ja schon so ein gutes Szenario. Und jetzt wirklich mit einem lachenden Auge, was wäre denn so in den nächsten 10 Jahren dein Worst-Case-Szenario? Also fangen wir mit dem Best-Case-Szenario an. Natürlich Champions League, ist klar. Und Worst-Case-Szenario, und jetzt will ich nicht hören, wir steigen wieder ab und sowas. Das so weit sind wir nicht. Dann können wir das auch lassen.
Ach, worst case, ich beschäftige mich irgendwie mehr damit, wie kriege ich so Dinge verhindert, als mir mal vorzustellen, was alles Schlimmes im Leben passieren kann. Das ist aber eine grundsätzliche Einstellung. Ich glaube, sonst kannst du auch, wenn du jetzt abseits vom Fußball die ganzen Krisen auf der Welt und in Deutschland siehst, irgendwie kaum noch leben, finde ich. Aber ich glaube persönlich natürlich, wir haben uns jetzt relativ viel vorgenommen und haben jetzt echt viel, finde ich, angestoßen. Und es ist natürlich auch eine persönliche Erwartung, dass sich das realisiert. Und ich glaube, jetzt worst case, jedenfalls was meine eigene Arbeit angeht, ist, wenn du diese Langfristigkeit, die du jetzt versuchst, daran scheitert, dass doch wieder nachher das kurzfristige, wir haben am Samstag um 15.30 Uhr gespielt, im Vordergrund steht und deshalb die Pläne nicht umgesetzt werden. Das wäre, glaube ich, so das Worst Case. Und natürlich Sport ist immer der Abstieg. Aber ich glaube, du hast im Moment echt eine Chance. Und Best Case Szenario, finde ich, ist, ich glaube, so als Fan habe ich immer den Traum, irgendwie so Pokalfinale oder sowas.
Ja,
ich
in Berlin mal zu sein.
Irgendwie, wir 79 geboren, und da gab es ein Pokalfinale, war ich nämlich dabei. Und das finde ich schon cool. Ich finde es aber schon nächstes Jahr im Traum, ich fände so Europa schon mal zu erleben, irgendwie, wo du sportlich was machst. Also ich fände das schon, ich war allen 6 Spielen dabei und das war gerade auswärts alles Highlights, aber es war ja schon relativ schnell, dass du sportlich.
Aber wir haben 1-0 in London geführt. So ist es nicht.
Genau, das Gefühl war richtig geil.
Das schönste Erlebnis, genau, das eins der besten Tore von John Cordoba, ja.
Oh ja.
Aber sportlich ging es ja relativ schnell dann. Also ich erinnere mich schon, in Borisov war ja schon, haben wir, glaube ich, 0-1 verloren. Ja. War jetzt nicht so, dass wir da gegen Top-Mannschaften gespielt haben. Also ich fände schön, mal Europa, es geht jetzt gar nicht darum, jetzt wie Frankfurt die Euroleague zu gewinnen, aber mal so jetzt in die Gruppenphase zu kommen und da irgendwie mitzuspielen und sportlich mal was zu zeigen, egal wo du nachher dann da. Landes fände ich jetzt schon kurzfristig schön, mit so einem Pokalfinale wahrscheinlich einfach. Ich glaube, Pokalfinale ist wahrscheinlich das einzige Finale, was du irgendwie erreichen kannst. Fände ich cool. Und ansonsten glaube ich, dass so die Pläne, die man hat, umgesetzt werden, diese Strukturen aufgebaut werden, die sich entwickeln. Und ich finde, der andere Punkt, wir stehen halt für eine bestimmte Art von Fußball, von der Frage, wie wollen wir sein? Und ich glaube, dass da so eine Art Sehnsucht auch in Fußball-Deutschland herrscht, die auch jetzt gerade in Corona-Zeiten so ein Stück weit aus einer vielleicht nur beschränkten Ecke Fans in Ultras so in die breite Fußballgesellschaft gerückt ist. Und da können wir, glaube ich, so ein bisschen Vorreiter der Bewegung werden und für einen Fußball stehen eben der den Fans, wo der Fan der im Mittelpunkt steht, das Mitglied. Wir hatten die große Investorendiskussion, aber auch da ist für uns wieder, wir kommen selber aus der Wirtschaft, wichtig, das nicht nur emotional zu führen, sondern eben auch mit Zahlen zu hinterlegen. Das war ja auch am Ende der Grundstein des Matchplans, waren eigentlich mal zu sagen, okay, ich kann jetzt den Investor reinholen und kriege einmalig beispielsweise 25 Millionen. Wie kann ich eigentlich 25 Millionen dauerhaft bekommen über harte Arbeit? Und wenn sich das alles realisiert, ich denke, wir haben jetzt eine andere Aufstellung gewählt, die ein bisschen auch einen neuen Weg geht im Fußball. Und natürlich habe ich die Hoffnung, dass sich das realisiert. Und wenn man da jetzt in 3, 4, 5 Jahren guckt und sagt, da hast du ja irgendwie den FC ein Stück weit auf den richtigen Weg gebracht, wäre das schon super. Und weg als Fan, ja, ich würde so sagen. So ein Pokalfinale, ne, wäre schon
geil.
Wäre schon was Schönes.
Das ist übrigens das sehr, sehr Erfrischende, was ich finde, ist bei dir jetzt gerade, auch wenn das ein bisschen Honig und Mundschmiererei ist, man merkt bei dir, dass du FC-Fan bist. Und ich glaube, das ist auch nicht eine Sache, die du bei jedem Funktionär irgendwie wiederfinden wirst in der Bundesliga. Deswegen setze ich da große Stücke rein, dass das auch funktioniert. Ich glaube. Max auch.
Wie wir alle. Sowieso, auf jeden Fall. Für mich ist keine Voraussetzung, dass jemand, der für uns arbeitet, auch Fan, also wenn du bei uns arbeitest, sollst du auch Fan sein, aber du musst nicht von Anfang an Fan gewesen sein. Das ist eine tolle Nebensache und abschließend, ich finde es auch erfrischend, dass du einfach nicht immer nur das Sportliche siehst, sondern auch dir scheint es wirklich wichtig zu sein, dass die Strukturen im Verein verinnerlicht werden und das macht mir sehr viel Freude, weil in den letzten 20 Jahren ist halt nicht so viel richtig gelaufen. Das heißt, es kann auch nur an Strukturen gelegen haben. Und deswegen schön zu hören. Absolut. Von meiner Seite wäre es das dann auch schon.
Jawohl.
Nochmal vielen, vielen Dank für deine ja doch lange Zeit. Sehr korrekt, hat mich sehr gefreut. Und von meiner Seite, schwartig mit.
Von meiner Seite auch ganz kurz, besten Dank. Bist herzlich eingeladen, um wiederzukommen. Von meiner Seite schwarz mit, Freunde, und das letzte Wort gehört dem Carsten.
Vielen Dank euch beiden, hat mir großen Spaß gemacht. Ein guter Ritt fand ich so über ein paar Themen. Und komm gerne in einem Jahr wieder und dann gucken wir mal, wie viel von den Plänen, die wir haben, umgesetzt wurden und wo wir stehen und was wir noch machen können. Aber ansonsten erstmal jedenfalls euch eine, ich weiß nicht, ob ihr eine Sommerpause geht oder ob ihr noch weitermacht.
Ja, aber weiterhin gutes. Wir werden jetzt erstmal in die Sommerpause gehen, genau.
Besten Dank, das war die perfekte Überleitung dazu noch. Dementsprechend, Freunde, bleibt sauber, vermisst uns nicht zu sehr. Wir melden uns im schlimmsten Fall der Fälle, der hoffentlich nicht eintritt, mit irgendwelchen Breaking-News-Sendungen. Aber ansonsten machen auch wir jetzt erstmal ein bisschen Sommerpause und genießen den 7. Platz.
Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es wieder weitergeht, aber ein paar Wochen wird es Pause geben. Macht's gut, bis dahin, ciao.
Ciao.
Tschüss.